Und ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus, danke, dass dein Wort unsere Speise ist. Und dass wir, wenn wir an dir bleiben, erfüllt werden mit deiner Liebe. Dafür danken wir dir. Und wir beten jetzt, dass wir hören, was du uns sagst und dass es in uns Frucht bringt. Amen. Liebe Freunde, wie geht man vor, wenn man eine Biografie schreiben will? Vermutlich versucht man zuerst, alles Material zusammenzutragen, dessen man habhaft werden kann. Man interviewt, falls vorhanden, die Eltern des Menschen, den man darstellen will, oder die Geschwister, die Kinder, die Freunde und Schulkameraden, falls es die noch gibt. Man liest Tagebücher und Zeitungsausschnitte und vielleicht Polizeiakten. Man sammelt Fakten und stellt sie zusammen und ordnet sie und versucht, einen Lebenslauf zu konstruieren. Aber die Schwierigkeit liegt darin, je mehr Fakten man hat, desto wichtiger ist es auch, das Unwichtige vom Wichtigen zu scheiden, damit das Bemerkenswerte auch wirklich zum Tragen kommt. Man muss sich also fragen, gibt es eine tragende Idee für dieses Leben? Gibt es einen roten Faden in der Biografie? Ist eine innere Logik zu erkennen? Warum schreibe ich überhaupt diese Geschichte dieses Menschen? Was macht sie bemerkenswert? Stellt die beschriebene Person ein Problem dar? Oder die Lösung? Gibt es einen Höhepunkt in dem Leben? Hat die Person etwas erreicht, was sie vor anderen Menschen auszeichnet? Möglicherweise hat er einen großen Sieg errungen, vielleicht politisch was erreicht, vielleicht ein Vermögen gemacht oder einen Preis gewonnen oder die Frau seines Lebens gefunden. Bei aller Hochachtung vor Nobelpreisen oder vor dem Guinness-Buch der Rekorde oder vor hohen politischen Ämtern oder dem persönlichen Glück scheint mir doch die dauerhafteste Bedeutung eines Menschen in seiner Berufung zu liegen und in der Antwort, die er darauf gegeben hat. Zumindest scheint mir das so, wenn ich so in die Weltgeschichte schaue. Denn die großen Herrscher kommen und gehen, Generäle feiern Siege, werden dekoriert und sterben. Romantische Liebesgeschichten haben nach der Hochzeit noch ein weiteres Kapitel und das ist meiner Meinung nach das wesentlich Wichtigere. Aber die Berufung Gottes auf dem Leben eines Menschen hat eine tiefe Auswirkung auf seine Persönlichkeit, auf die Menschen in seiner Umgebung, auf die Zeit und auf den Lauf der Geschichte. Ich predige euch wieder eine Persönlichkeit des Alten Testamentes. Heute ist Samuel dran. Es soll um ihn gehen. Zwei ganze Bücher im Alten Testament sind mit seinem Namen überschrieben. Und im ersten findet man auch Anteile, aus denen man eine Biografie schreiben könnte. Aber da ich ab jetzt nur noch 15 Minuten Zeit habe, werde ich mir das verkneifen. Und ich möchte nur drei kurze Worte zitieren, die mir wie Überschriften über seinem Leben erscheinen und die herausragend sind. Sie sind so etwas wie ein Lebensmotto. Das erste Wort steht in 1. Samuel Kapitel 3 und scheint mir das Schlüsselwort für den Anfang seiner Geschichte zu sein. Samuel war ja von Anfang an ein besonderes Kind, ein Wunschkind, auf das die Mutter lange und mit Schmerzen gewartet hatte und endlich ist sie schwanger geworden und hat ihn, den Samuel, geboren. Und dann hatte sie ihn nur, 3 oder 5 Jahre, aufgezogen und dann sozusagen an der Klosterpforte abgegeben im Heiligtum Gottes damals. Und das war nicht in Jerusalem der Tempel, sondern das war noch die Bundeslade in Silo. Die Bibel sagt nicht, wie alt Samuel gewesen ist, als die jetzt folgende Geschichte sich ereignet hat. Vielleicht war er noch nicht mal 12 oder vielleicht 13. Da stellte Gott die Weichen in seinem Leben. Samuel war gerade am Einschlafen. Sein Schlafplatz war direkt im Heiligtum, möglicherweise auf der Schwelle zum Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand, der Thronsitz Gottes. Und er dämmerte gerade weg und wollte einschlafen, da hörte er eine Stimme und fühlte sich gerufen. Diese Stimme sagte: Samuel. Er antwortete: Siehe, hier bin ich. Und er lief zu Eli, dem hohen Priester, und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und da passiert das Gleiche nochmal. Samuel. Wieder läuft er zu Eli. Wieder nichts. Dann nochmal Samuel. Er läuft zu Eli. Wieder nichts. Da merkte Eli aber, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm: Geh wieder hin und leg dich schlafen. Wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vor: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Rede, denn dein Knecht hört. Diese Worte, die der alte Priester dem Jungen in den Mund legt, sind der Start für seine Prophetenlaufbahn. Und wenn wir aufhören, uns zu wundern, dass Gott so redet, und wenn wir vielleicht aufhören, neidisch zu sein, dass er so mit Samuel redet und vielleicht nicht mit uns, dann können wir vielleicht die Voraussetzungen ergründen, die für Gottes Reden wichtig sind. Samuel sagt nicht nur: Ich will hören, sondern er tut es auch. Er hört zu. Er fügt nichts hinzu, er lässt auch nichts weg, er hat keine Pläne damit, er geht nicht los und predigt, er sagt auch nicht Ja, aber. Und das hängt mit seiner Stellung zusammen. Er ist unwichtig, er ist ein Kind, ein Jugendlicher, ein Heranwachsender, dessen Wort nicht viel gilt. Und das Beste, was er tun kann, ist hören, behalten, memorieren, Bote sein, wenn er gefragt wird. Können wir eigentlich hören? Können wir in das Wort Gottes hineinlauschen, wenn wir es lesen? Bleiben wir bei dem Wort stehen und laufen nicht gleich weg? Schmecken wir es? Horchen wir ihm nach? Lassen wir es Farbe gewinnen, Gestalt und Form? Lassen wir uns mitnehmen von dem Wort? Träumen wir mit dem Wort? Oder sind wir schon immer Herr und Meister des Wortes nach dem Motto: Haben wir schon 100-mal gehört, ist uns nichts Neues. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr Weisung geben würde in unser Leben, wenn wir das Hören richtig einübten und dabei dann auch geduldig wären. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das möchte ich mehr und mehr lernen. Das zweite Wort spricht Samuel, da ist er fast schon ein alter Mann. Eigentlich am Ende seiner Laufbahn angekommen, kurz vor der Rente, würden wir heute sagen. Er hat jahrelang das Volk Israel geführt, hatte die Kriegszüge begleitet, hatte für sie gebetet gegen die Angriffe der räuberischen Nachbarn. Er hatte kleine und große Streitfälle geschlichtet und unermüdlich den Namen Gottes des Herrn gepredigt als den einzigen Gott, den eifersüchtigen Liebhaber, den strafenden Rächer, wenn sie den Götzen der Nachbarvölker weiter hinterherlaufen würden. Und dann nach 20 Jahren Predigen und Lehren hat er so etwas wie Erweckung erlebt. Da steht in der Bibel, ganz Israel bekehrte sich zum Herrn. Fantastisch. Ganz Israel. Der Absturz danach ist für ihn umso bitterer, als Israel nämlich von ihm verlangt, dass er etwas Gravierendes ändert. Das politische System nämlich. Er soll zurücktreten und die Monarchie ausrufen. Er soll ihnen einen König einsetzen. Mit der Begründung, ein König soll über uns sein, dass wir auch sein wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Samuel ist zornig. Er beklagt sich bei Gott. Er ist persönlich betroffen, weil das Volk ja eine Aufschrift auf sein Leben gemacht hat. Du hast versagt. Und weil er gleichzeitig seine eigenen Söhne absetzen muss. Die hatte er nämlich als seine Nachfolger installiert, als Richter. Aber die waren korrupt und bestechlich. Das Volk hatte das gemerkt, hatte gemurrt und sich bei Samuel beschwert. Wir wollen einen König, haben sie gesagt, als wäre ein König der Weisheit letzter Schluss. Und als wäre ein König über jeden Tadel erhaben. Aber Samuel muss sich fügen, nicht zuletzt, weil Gott ihm dann die Anweisung gibt, einen König einzusetzen und er salbt Saul zum ersten Monarchen. Saul, der größte und schönste Mann in ganz Israel. Und die Sache lässt sich auch gut an und alles gelingt. Und Samuel ist ein bisschen hingerissen von diesem neuen Mann, bis Saul einen Befehl Gottes gravierend missachtet. Da bricht für ihn wieder eine Welt zusammen. Und er erlebt es zum dritten Mal, dass Menschen ihre Berufung verfehlen. Zuerst die Söhne Elis, des hohen Priesters, die das Recht Gottes mit Füßen getreten haben und abgesetzt wurden. Und dann seine eigenen Söhne, genauso. Und schließlich der neue König, inzwischen sein heimlicher Liebling. Und das Wort, das er dann Saul entgegenschleudert, ist die Quintessenz seines Lebens und seiner Erfahrung mit Gott. 1. Samuel 15. Gehorsam ist besser als Opfer. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen. Gehorsam ist besser als Opfer. Ihr Lieben, es tut gut, wenn wir hier erst einmal erschrecken und die Luft anhalten. Das heißt ja, dass man nicht erst zum Götzendiener wird, wenn man eine Buddha-Statue im Wohnzimmer aufstellt oder Räucherstäbchen abbrennt, sondern wenn ich dem erkannten Willen Gottes gegenüber nicht gehorsam bin, sondern wenn ich meinen eigenen Kopf durchsetze, dann verbeuge ich mich ja nicht vor Gott, dem Herrn, sondern ich verbeuge mich vor mir selber und erkläre mich zum Chef. Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, das stimmt. Es kann Gott nicht gefallen, wenn wir sein Wort umbiegen und umgehen und dann mit frommen Werken kommen und versuchen, ihn zu betören. Bei unseren Kindern und Enkeln durchschauen wir das sofort. Wenn sie versuchen, uns an der Nase herumzuführen, meint ihr, Gott würde das nicht merken, wenn wir so zu ihm kommen? Würde Gott nicht merken, was gespielt wird? Obwohl ich das mit allem Ernst predigen muss, will ich doch sagen, dass ich erlebt habe, dass Gott mit mir barmherzig umgegangen ist, als ich verdient hätte, dass er mich verworfen hätte. Denn mein Ungehorsam ihm gegenüber war nicht nur ein Fehltritt, sondern das war eine bewusste Entscheidung gegen seine Pläne. Ich wollte nicht das tun, was er wollte. Ich wollte nicht meine Berufung. Ich wollte was ganz anderes machen. Warum verwirft Gott mich nicht? Weil Jesus das auf sich genommen hat und weil er gekommen ist und in die Finsternis der Gottesferne gegangen ist, in der wir alle leben, und hat es sich aufgeladen und hat sich dafür ans Kreuz nageln lassen, hat unser aller Schuld getragen und meine auch. Und ist gestorben. Und dann ruft er uns und sagt, komm und folge mir nach. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht tragen. Und ich bin so dankbar, dass ich dann das hören konnte und zu ihm gekommen bin. Und was Jesus dann tut, ist zuerst vergeben und dann mit mir, mit uns den Gehorsam üben. Gehorsam muss man üben. Und das tut er mit jedem von uns. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott weiß am besten, was für uns gut ist. Das dritte Wort, das hat nicht Samuel gesagt, sondern Gott selbst. Und es steht in 1. Samuel 16. Samuel hatte es nicht verwunden, dass der erste König ein Fiasko war. Und ich erkenne da eine Tragödie in seinem Leben, die sich in Samuels Herz eingenistet hatte. Und sein Zorn hatte sich verkapselt und ist zu Trauer geworden und ein Grauschleier über seinem Leben und über der Bilanz seines Lebens. Nach dem Motto, es ist alles umsonst und die Menschen sind böse und alles, was ich getan habe, ist Haschen nach Wind. Saul, der in allen Punkten hervorragend war, ist gescheitert. Und Samuels Traum ist damit in Scherben gegangen. Und da sagt Gott zu ihm, warum trauerst du um Saul? Nimm das Salböl und geh nach Bethlehem. Unter den Söhnen Isais habe ich einen König ausgesucht für mich. Und Samuel gehorcht, das hat er gelernt. Und er geht. Und wenn wir diese Geschichten lesen, dann werden wir Zeugen, wie er erst den Gottesdienst feiert mit dem Dorf und mit der Familie Isais. Und dann kommt es zum Festschmaus, dem Liebesmahl. Und dann zückt er schon den Ölkrug mit dem heiligen Öl und will Isais Ältesten salben. Da sagt der Herr zu ihm: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und dann geht ein Sohn nach dem anderen von Isai an Samuel vorbei. Aber bei keinem sagt der Heilige Geist, der ist es, den salbe. Und so fragt Samuel den Vater, sind das die Knaben alle? Und da kommt heraus, dass der Jüngste nicht dabei ist. Weil der ist noch zu klein für Politik und großen, langen Gottesdienst. Der ist bei den Schafen geblieben, die er hütet. Er ist zu unbedeutend. Aber Gott sagt, der ist es, den salbe. Und so wird der Kleinste, nämlich David, König. Für mich bedeutet das zweierlei. Erstens, Gott redet mit den Enttäuschten. Und er lässt sie nicht in einer Depression zurück. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott kann mit unserer Trauer umgehen und er redet. Und das Zweite ist, das ist für mich so tröstlich gewesen, dass Gott den Kleinsten erwählt, den, der vor der Welt nichts gilt. Ich habe auch immer zu denen gehört, die nicht in der ersten Reihe standen, nicht den Applaus bekommen haben. Und ich bin froh, dass Gott durch die äußere Schale hindurch sieht ins Herz. Ich bin fasziniert von einem Gott, der durchblickt und bei dem auch die zweite Garnitur eine Chance hat. Gott erbarmt sich über die Schwachen. Und er liebt die, die sich nicht verstecken, wenn sie merken, Gott schaut mich an und er schaut durch. Und Gott sieht auch dein Herz an und du bist vor ihm aufgeschlagen wie ein offenes Buch. Welche Antwort gibst du ihm? Rede, Herr, dein Knecht hört. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott sieht das Herz an. Amen.